نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله ihr Lieben. Wir machen weiter mit der Lektion 85, Suratul An'am, ab Vers 135, in der es immer noch um einige Traditionen, also in diesem Teil, um einige Traditionen der Mushrikin Mekkas gehen wird. Könnt ihr mich alle hören? Hallo, die anderen? Assalamu alaikum. Okay, Alhamdulillah. Ja, wir machen weiter mit der Lektion 85, wie gesagt, in der es immer noch um... Ja, ist eine mekkanische Sura und dementsprechend ist die Thematik die falschen Lehren auf Schirk, auf Gutdünken, auf Einschätzung und Vermutung basierenden Traditionen, die durch und durch eben voll von Schirk waren und Götzendienerei waren, der Mushrikin und andererseits eben die Gnaden Allahs, und zwar die Gnaden Allahs allein, die er in der Schöpfung für uns verbreitet hat, vorbereitet hat, bereitet hat und uns damit seine Gnade erwiesen hat. Das heißt, von Allah kommt ganz viel Gnade. Lektion 85, ihr Lieben. Ja, zweiter Teil von Tafsir. Vers 135 sind wir jetzt. Ja, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Und zwar heißt es, in diesem Dialog quasi zwischen dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und den Menschen, die ihn befeindeten. Nochmal, wir sind in Mekka, diese Sura wurde in Mekka offenbart und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde von vielen Seiten der Mushrikin auf verschiedensten Arten und Weisen befeindet. Die einen versuchten ihn zu überreden, die anderen zu korrumpieren, die anderen zu befeinden, zu bedrohen und. Und daraufhin sagt also der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder soll sagen, Qul ya qawmi, sprich, o mein Volk. Und hier sieht man auch, dass er redet jetzt, das erkennen wir am Rest der Aya, zu einem feindlich gesinnten Volk. Zu denen, die ihn verleugnen, die nicht an ihn glauben wollen, die ihn erniedrigen sogar, die sich über ihn belustigen und so weiter und so fort. Aber trotzdem sagt er, ja, Qaumi, ihr seid mein Volk. Ihr und ich, wir haben eine große Gemeinsamkeit, wir haben dieselben Vorväter. Die meisten von euch sind aus demselben Stamm wie ich oder einem benachbarten oder einem verwandten Stamm. Und wir haben ganz viel gemeinsam. Ja, und hier sieht man eben auch diese Art und Weise von allen Gesandten, außer von Isa a.s., soweit wir erfahren im Koran, dass sie sich eben auf eine Art und Weise ausdrücken und das Volk ansprechen, wie es eben auch so viel Gemeinsamkeiten wie möglich herstellen kann. Ja, also man hat ja schon das Problem der Feindschaft, aber das macht man dann nicht noch schlimmer. Ja, ihr Schlimmen und ihr seid ja die Letzten und ihr seid ja dies und das. Ja, hier und da wird Kritik geübt und es wird verurteilt, was verurteilt werden soll. Aber ihr seid mein Volk. Ich bin aus eurem Volk. Ich bin einer von euch. Ja, und ja, Qaumi, das stellt ja auch ganz viel Nähe her. Ja, und wenn jemand dir nahe steht, dann geht man erstmal davon aus, dass er dir nichts Übles will. Ja, das hat man quasi dann auch schon damit gesagt, dass guck mal, ihr seid mein Volk. Was ich euch sagen werde, wird schon nichts sein, was gegen eure Interessen geht. Ich bin auch einer von euch. Euer Interesse liegt auch in meinem Interesse. Das alles steckt in dem Wort Ya Qaumi, oder diese Einstellung verbirgt sich hinter dem Wort Ya Qaumi. Ja, und so sollte der Da'i, der zu Allah ruft, natürlich auch, soweit er vermag, mit den Menschen umgehen. Qul Ya Qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Sag, o mein Volk, handelt nach eurer Stellung. Ich werde ebenfalls so handeln. Diese Art und Weise zu sagen, handelt ihr, ich werde auch handeln. Tut ihr mal und ich werde auch tun. Das ist eine Art und Weise für Tahdid. Eine Art, wie man etwas ausdrücken will und wenn man jemanden drohen will. Ja, macht ihr mal. Das ist, stellt euch mal vor, wenn die Kinder haben oder jüngere Geschwister oder so, wenn jemand sich für eine wichtige Prüfung oder für eine wichtige Sache, Arbeit, nicht vorbereitet, ja, so diese jugendliche, alles locker nehmen Manier, ja, und dann sagt man und erklärt man und hier und da macht man Druck und hier sagt man, guck mal, und will auch ein bisschen motivieren und alles hat man versucht. Was sagt man am Ende? Okay, mach du weiter so, wie du willst, und ich habe gesagt, was ich gesagt habe, und am Ende sehen wir dann schon. Ja, das sagt man nicht, weil man das demjenigen wünscht, aber weil keine andere Möglichkeit bleibt und weil man auch ganz klar machen will, dass, guck mal, ich wasche meine Hände davon, ich habe mein Bestes versucht. Und du wirst schon sehen, wohin das führen wird. Ja, also in der Manier könnt ihr euch das vorstellen. Makanikum, Makanatikum, eure Stellung heißt hier im Sinne von geht euren Weg weiter. Ja, haltet eure Stellung in dem Sinne, wie man sagt, geht weiter auf diesem Weg. Tariqatikum. Geht weiter auf diesem Weg. Auch ich handele, ich mache weiter, was ich machen soll, was ich machen möchte. Macht ihr das, was ihr machen möchtet. Und ich mache das weiter, was ich mache. Und فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. Und bald, saufa oder fasaufa, so werden wir bald, und saufa ist für etwas, was in der Zukunft liegt und eine bestimmte Sicherheit liegt auch darin, dass bald wird das schon passieren. Men takunu lahu, wem sein wird für ihn die letztendliche Wohnstätte. Aqibatu ad-dar. Ad-dar ist die Heimstätte oder Wohnstätte und aqiba kommt von aqab. Ein qaf ba. Aqab heißt eigentlich Verse. Ja, Verse. Und Aqiba sagt man dann eben zu allem, was das Letzte von etwas ist, was das Ergebnis von etwas ist, was am Ende quasi kommt. Ja, die Konsequenz von etwas. Aqibatu dar, wem die letztendliche, am Ende, für wen die Wohnstätte sein wird, also in Akhira, ein guter Platz in Akhira sein wird, das wird man dann am Ende erfahren. Und die sollen auch wissen, zu denen er spricht, innahu la yuflihu zalimun, gewiss, es sind ja nicht erfolgreich, nicht wohlergehen wird es den Unrecht Handelnden. Und Unrecht ist es, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam befeindet haben und seine Botschaft nicht gefolgt sind. Das ist Unrecht seitens dieser, hier natürlich im Kontext die Mushrikin Mekkas, aber alle, die ihnen gleich tun, sind auf der gleichen Stelle oder für die gilt diese gleiche Regel, dass sie nicht erfolgreich sein werden und es ihnen nicht wohl ergeht. Ja, also hier steckt eine Warnung drin, macht ihr mal weiter und auch ein Versprechen, ja, dass wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr schon sehen, was am Ende dabei rauskommt. Und es wird auch damit irgendwo gesagt, dass wenn ihr denkt, dass der Weg, auf dem ihr geht, der rechte Weg ist, dann macht ihr weiter diesen Weg, aber ich weiß, dass mein Weg der rechte ist und deswegen gehe ich meinen Weg weiter. Ja, wie im Koran gibt es eine andere Aya, die so ähnlich lautet, in Sura 11, Vers 121 und 122. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ. Und spricht zu denen, die nicht glauben. Handelt ihr nach eurer Stellung. إِنَّا عَامِلُونَ. Gewiss, wir sind auch Handelnde. وَانْتَظِرُوا. إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Und wartet ab, auch wir sind Abwartende. Auf was warten? Auf diese عَاقِبَةُ الدَّارِ. Auf das letztendliche Ergebnis, was am Ende rauskommt. Ja, wer wie viel Erfolg haben wird. Das wird alles am Ende. Ja, also auch dieses Übertragen des Endergebnisses auf das Jenseits. Das ist etwas, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geboten wurde. Ja, wir können nicht alles in dieser Dunya schon regeln. Ja, genau wissen, wer wo was und welche Stellung hat. Manche Dinge müssen wir hinausschieben auf das Jenseits. Und das hat sogar der Prophet s.a.w. gemacht, hier in Suratul An'am. Ja, Saufa, damit ist gemeint am Tag der Auferstehung. Bald werdet ihr wissen, wer was, welche letztendliche Heimstätte bekommen wird. Ja, und das ist ja oft, darin steckt auch Trost, ja, irgendwo. Denn in dieser Welt, im Leben der Dunya, ist es oft so, dass die wirklich falsch handeln, also jetzt wirklich falsch, betrügen, lügen, unterdrücken, ausbeuten, ja, die Liste ist lang, die all das tun, dass die trotzdem so auf den ersten Blick relativ erfolgreich erscheinen. Und das bringt dann die Menschen ins Grübeln, vor allem wenn sie dann sehen, dass ja hier, mit Ehrlichkeit komme ich nicht weiter, mit Anstand, mit nicht so tun, als ob, kriege ich nicht die besten Berufe oder die besten Ruhm, ja, bin ich nicht eine Berühmtheit wie der und derjenige, der ein Opportunist ist, der ausbeutet, der ist aber berühmt und der Leute im Arm den nach. Was ist hier los? Ja, und das ist eine Konfusion im Kopf, die auch hier in dieser Aya erklärt wird, klargestellt wird, dass ja, in dieser Dunya mag es sein, dass jemand kurz blüht, ein kurzes Blühen, ein kurzes Aufblühen. Aber die Phase der Verwelkung und dann der Vernichtung, die wird lang und viel länger sein. Und dieses Warten auf das eigentliche Etabliertwerden der Gerechtigkeit, das ist, was wir auch Iman an Akhira nennen. Diese Geduld, diese lange Atem, das ist okay, macht ihr mal, aber ich ändere nicht meinen geraden Weg. Inni amil. Ja, und manchmal ist ja auch so, dass wenn man sieht, dass viele, viele Leute, die Mehrheit quasi, das Schlechte tut. Und obwohl man denen erklärt, obwohl man die einlädt, die von ihrem Schlechten nicht ablassen. Jetzt, anstatt dass man sagt, okay, dann mache ich halt auch Schlechtes, so wie alle es tun, wird hier gelehrt, dass nein, lass die dann machen, was also mehr als erklären kann man ja sowieso nicht, aber du lass deinen Weg des rechten Handelns, des vernünftigen Handelns, du lass von diesem Weg auch nicht ab. Dann bin ich auch weiter standhaft auf meinem Weg. Wenn der Falsche auf dem Falschen standhaft bleiben kann, dann sollte doch der Rechte auf dem rechten Weg, der Rechtschaffene auf dem rechten Weg auch eine gewisse Standhaftigkeit zeigen. Ja, inni amil, mit Ausrufezeichen dahinter. Auch ich handele. Ich handele auch nach dem, was Allah mir geboten hat. Wenn der Falsche nicht ablässt, auch ich werde nicht ablassen von dem, auch wenn ich vielleicht zu denen gehöre, die eine Minderheit darstellen. Ja, das mag ja von Zeit zu Zeit verschieden sein, aber hier in dem Kontext war es sicherlich so, dass die Gläubigen die wenigeren waren und die Schwächeren waren. Und es gab oft Zeiten in dieser Welt, wo es genauso wieder war. Ja, also wer mit Geduld und Standhaftigkeit an seiner Stelle, auf seiner Stellung bestehen bleibt, ja, so im Arabischen sagt man auch, ala makanak, ja, halt deine Stellung, sei standhaft, meint man damit, mach weiter so. Ja, aber hier in dieser Eier steckt auch eine gewisse Drohung drin, weil sie machen ja weiter auf dem Schlechten, auf der Verleugnung, auf der Ablehnung, auf der Arroganz, ja, was wir alles schon alles besprochen haben. Ja, aber wir lernen daraus, der Gute, der Rechtschaffene sollte dann auch beständig sein auf seinem Weg. Ja, und diese Aqibatuddar, die hat Allah dann in dieser Dunya sogar schon, also nicht nur an Akhira, sondern in dieser Dunya hat Allah dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Sache, wofür die er einstand, hat er schon diese Erfolg, diese Angenommensein auch schon in dieser Dunya gegeben. Ja, wie wir wissen aus der Sira, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seiner Lebzeit schon seine Botschaft verbreiten konnte, sehr weit verbreiten konnte, die gesamte arabische Halbinsel, Jemen, Bahrain, all das wurde mit von Islam eingenommen, die Leute haben den Islam akzeptiert bis hin zu diesen Gegenden und was natürlich nach ihm dann unter den rechtgeleiteten Khulafa passiert ist, ist natürlich eine eigene Geschichte. Ja, der Erfolg, dieses Angenommensein, was Allah dann in dieser Dunya schon geben kann, wenn jemand geduldig und standhaft bleibt und wenn der Falsche eben weiter diese Luftblase des Falschen immer weiter aufbläst, ja, wenn die am Ende platzt, bleibt ja nichts übrig davon. Es batil, ist nichts. Sah nach viel aus und wenn die Sonne drauf scheint auf so eine Seifenblase, dann glitzert es auch schön, aber eigentlich ist da nichts. Ja, und der Geduldige, der baut kleine Steine nach dem anderen, macht er weiter auf dem Weg des Rechten und auf dem Weg des Produktiven und dem Gerechten und des Guten und daraus wird dann letztendlich etwas, wenn Allahs Segen darauf kommt, dann kann das eine große Sache werden. Ja? Und wenn nicht in Dunya, dann in Akhira spätestens. Und das Leben in Akhira ist das wahrhaftige Leben, wie wir alle wissen. Ja, solche Ayat im Koran kommen auch oft vor, wo Allah Ähnliches verspricht, dass er auch in dieser Welt schon einen gewissen Erfolg verleihen kann, wie es im Koran heißt, كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ. Gewiss, Allah hat es geschrieben, also es ist quasi ein Gesetz, dass sicherlich ich werde Überhand haben, ich und meine Gesandten, weil ich Allah ist stark und allmächtig. Ja, und solche, das Thema kommt immer wieder im Koran vor, das ist auch so eine der Grundregeln des Koran, der Sunna Allahs, dass so wird das sein, die Guten gewinnen am Ende. Ja, sehr salopp und sehr überspitzt formuliert, aber so ist es. Die Rechtschaffenen gewinnen am Ende. Ja, zwischenzeitlich können Opfer abverlangt werden und manche arbeiten für die Sache und erleben das, den Erfolg nicht mehr mit, aber die Sache als solches, die Sache, die Arbeit, die wird letztendlich Überhand gewinnen. Und das hat Allah den Gläubigen versprochen. In einer anderen Aya heißt es, Sura 40, Vers 51-52, Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Wahrlich, wir helfen, verhelfen zum Sieg, kann das auch heißen, sicherlich unseren Gesandten und denen, die gläubig sind, in diesem Leben und am Tag, wo die Zeugen etabliert werden. Also an beiden Ebenen, in Dunya auch schon und auch am Tag der Auferstehung, ist Allahs Hilfe für die Gläubigen da. Und da ist eben der springende Punkt. Für die Gläubigen, die dem Gesandten wahrhaftig folgen und die dem Gesandten eben nicht wahrhaftig folgen und sich hier und da abwenden und hier und da halbe Sachen machen, was mit denen ist, das haben wir auch schon im Koran an mehreren Stellen analysiert. Ja, aber so passierte es jedem Propheten, dass er und seine Folger bewahrt wurden und die anderen, Unrechthandelnden, Unterdrückenden, Ausbeutenden, sich lustig machenden und arroganten Menschen von Allah bestraft wurden. Das ist die Sunna von Allah, die wir in seiner Schöpfung erkennen. Ja, und das ist ein wichtiges Prinzip. Ich sage ja immer diese goldene Regel. Ja, am besten, wenn man sich so ein Notizbuch anlegt mit den goldenen Regeln. Wenn man mal wieder konfus ist, dann liest man darin nach. Das ist eine schöne Idee. Allah möge uns eingeben, dass wir das machen. Wichtiges Prinzip, wieder fürs Leben, dass zeitliche Unterdrückung oder zeitliche dunkle Zeiten, ja, ein zeitliches Tief, kann und wird von Allah gewendet werden. Und diese Hoffnung, die darin liegt, in dieser Aussage, für die, die natürlich dieser Hoffnung entsprechen, ja, wie ich gerade sagte, für die Gläubigen hat Allah das versprochen, Wahrhaftigen und so weiter, mit all den bestimmten Eigenschaften, das kann gewendet werden, aber Sabr, Geduld und Standhaftigkeit und Ausharrung muss dafür sein. Das heißt, bestimmte Eigenschaften müssen dafür her, damit das wirklich dann so ist. Ja, und in der gesamten Schöpfung können wir auch betrachten, dass keine Zeit, kein Zustand bleibt ewig in dieser Dunya. Kein Zustand dieser Dunya ist für ewig da. Gute oder schlechte Zeiten, alles vergeht. Gute oder schlechte Zeiten, nichts ist im Stillstand. Das ist nicht die Natur dieser Dunya. Nichts in dieser Dunya hat Stillstand. Schaut mal nur Tag und Nacht. Ja? Im tiefsten Dunkel der Nacht, wo man denkt, okay, jetzt geht gar nichts mehr. Wie soll das jemals wieder hell werden? Stellt euch vor, ihr landet irgendein fremdes Wesen landet auf diesem Planeten und das kommt nachts an. Ja? Und es kann sich nicht im geringsten vorstellen, wie das jemals hell werden soll. Aber während er das denkt, ist die Nacht schon dabei. Entweder ist sie dabei, dunkler zu werden, erste Hälfte der Nacht, oder sie ist schon dabei, wieder heller zu werden, in der zweiten Hälfte der Nacht. Nichts ist in einem Stillstand. Und das ist eine Wahrheit für die gesamten Dinge in Hayatul Dunya. Alles in Hayatul Dunya, gute oder schlechtes, nichts bleibt immer so. Die Frage ist, was macht man aus welcher Zeit? Und wie bereitet man sich für die nächste Zeit vor? Das ist das, wonach Allah uns fragen wird. Ab nächster Aya werden einige Praktiken der Mushrikin Mekkas beschrieben, verurteilt und herausgefordert, das sagt doch, woher ihr das habt, wenn ihr Wahrhaftige seid. Also durch und durch wird analysiert, dass, was ist denn mit euch Mushrikin, was ist das für ein Schirk, den ihr praktiziert, was sind das für Rituale, für Aberglauben, für Dinge, die ihr als Din, als Religion betrachtet, woher kommt das alles? Und hier sollt ihr wissen, Allah und der Din Allahs hat damit nichts zu tun. Wenn ihr die Wahrheit und der Wahrheit folgen wollt und Allah wirklich zufrieden machen wollt, dann werdet ihr von diesen Dingen ablassen. Das wird so in dieser und nächsten Lektion werden wir das auch noch im Detail wirklich lesen, wie Allah einzeln beschreibt und dann machen sie das und dann machen sie das und dann machen sie auch noch das. Und all das beruht auf ihren Schirk und Allah hat damit nichts zu tun. Und das ist Dhulm, dass sie solche Lügen über Allah erfinden. Und nochmal, die Mushrikin Mekkas, dürft ihr nicht vergessen, hielten sich selber und identifizierten sich auch damit, dass sie der Religion, dem Din Ibrahim a.s. folgen würden. Sie waren seine Nachfolger, oder die meisten von ihnen wenigstens, und die hielten sich für nicht nur also genetisch oder Blutsnachfolger, sondern auch als Erben der Religion von Ibrahim a.s. Vor der Kaaba standen sogar eine Statue von Ibrahim und Ismail. Ja, also sie ehrten diese Vorväter und hielten sich wirklich als Folger von Ibrahim a.s. Das Thema hatten wir auch schon in Surat al-Baqarah, dass derjenige ist am nächsten zu Ibrahim a.s. Surat al-Baqarah oder Al-Imran, kann ich mich jetzt nicht genau erinnern, aber diejenigen sind Ibrahim a.s., stehen ihnen am nächsten, die ihm folgen und wahrhaftig folgen. Und nicht aus dem, was er gelehrt hat, etwas gemacht haben und fabriziert haben, womit Tauhid, womit Allah gar nichts mehr zu tun haben. Und das ist wirklich auch sehr relevant für viele muslimische Gemeinschaften, die etwas als Din betrachten, was auf genaue Analyse hin sich als Din von Islam, vom Koran herkommend oder von der Sunna herkommend, gar nicht mehr halten kann. Weil es so voll von Aberglauben oder Praktiken ist, die ja überhaupt nicht fußen auf unsere Quellen, dass es eigentlich schon was ganz anderes geworden ist. Ja, das ist etwas, worauf wir uns auch wirklich, worüber wir wirklich auch nachdenken müssten. Und zwar heißt es, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. Und sie machten, also die Mushrikin Mekkas haben gemacht, für Allah von dem, was er hat wachsen lassen. Dhara'a, wachsen lassen. Das Wort hatten wir schon einige Male. Erschaffen hat, wachsen lassen hat. Von dem Saatfeld oder Saatfeldern, Harth kann beides heißen, und dem Vieh, Al-An'ami, haben sie einen festgelegten Anteil gemacht. Nasiba. Also Allah hat alles erschaffen, sie machen aber einen Anteil davon für Allah und mit dem anderen Teil machen sie was anderes. Okay, das haltet erstmal fest. Er hat alles erschaffen. Aber wenn sie Teile machen, dann ist nur ein Teil davon für ihn. Da fängt es ja schon an, da haben wir schon mal ein Problem. Ja, Dhara'a hier im Sinne von Khalaqa. Aber Dhara'a hat noch diese zusätzliche Bedeutung von etwas vervielfältigen. Also nicht nur erschaffen, sondern dann auch verbreiten. Viel machen daraus. Dhara'a. Allah kritisiert hier also die Mushrikin, die Bid'at, also buchstäblich, Erneuerungen im Sinne von Kufr und Schirk und Ritualen, die eben götzendienerisch waren, erfunden hatten, mit denen sie eben ihre Götzen, die Teilhaber, die sie Allah beigesellt hatten, zufriedenstellen wollten, deren Zufriedenheit herbeirufen wollten. Allah haben sie auch erkannt als Schöpfer der Welten, also die Mushrikin haben an Allah geglaubt, dass er der Schöpfer ist, aber mit Allah haben sie eben zahlreiche Götzen ihm beigesellt, denen sie auch göttliche oder halbgöttliche Eigenschaften zusprachen. Und die mussten dann natürlich auch bei Zufriedenheit gehalten werden, denn von ihnen hingen dann solche Sachen wie Ernte oder Fruchtbarkeit oder Frieden. Ja, solche Dinge hingen dann von diesen, laut ihrem Glauben, von diesen Götzen ab. Und deswegen mussten die auch bei Laune gehalten werden und deswegen hat man denen auch Opfergaben gegeben. Woher hat man diese Opfergaben genommen? Von den Saatfeldern und von dem Vieh. Ja, von den Saatfeldern, also von der Ernte, hat man einen Teil genommen und von dem Vieh, dass man zum Beispiel eine Ziege, eine Kuh, ein Kamel nimmt und für den Götzen zum Beispiel schlachtet. Es gab einige, zahlreiche Rituale unter ihnen und wir können wirklich gar nicht mehr alle nennen. So verschieden waren die auch, aber damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt. Was sagen sie dann? فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. Und sie sagen, dies ist für Allah, so behaupten sie. Und das wird hier eingeschoben, um quasi klarzustellen, die machen das nicht aufgrund einer Offenbarung oder eine Lehre, die sie von ihrem Vorvater Ibrahim a.s. so gelernt haben, sondern die behaupten das einfach. Bisa'amihim. Einfach mal so vorgeben. Ja? Einfach mal so sagen, aber keine Quelle, kein Beweis, kein auf etwas fußen, gibt es alles nicht. Ja, sie machen das, weil ihre Vorväter das so gemacht haben und die wieder, weil ihre Vorväter, und wenn man die Kette lang genug zurückführt, dann lernen wir gleich einen Charakter kennen, der das als erstes irgendwann eingeführt hat. Das kommt gleich. Gleich oder in der nächsten Lektion wird das vorkommen. Ja, sie legen es also nach eigenem Gutdünken, nach eigener Behauptung fest. Im Gegensatz dazu, wenn ihr mal schaut, die Zakat, der festgelegte Teil, den der Muslim einmal im Jahr für Allah, auf, für Allahs Willen, den Armen und so weiter abgibt, der wurde von Allah festgelegt. Das behaupten nicht wir, sondern wir machen das, weil Allah uns das vorgegeben hat. Aber das, was sie hier tun, ist bisa'amihim. Ja, es ist aufgrund ihrer eigenen Behauptung. Dies ist für Allah nach ihrer Behauptung und dieser Teil, also der andere Teil, aus dem, was Allah erschaffen hat, ist für unsere Teilhaber, also ihre Götzen. Für die Götzen legten sie also auch einen Teil, Entschuldigung, legten sie auch einen Teil fest. Stellt euch vor, zum Beispiel Weizenernte. Ja, in Mekka gab es jetzt nicht unbedingt Weizenernte, aber als Beispiel. Zum Beispiel Weizenernte. 100%. Sie haben 4 Teile draus gemacht. Ein Teil für die Familie, ein Teil haben sie vielleicht, ja, für Handel oder sonst was. Ein Teil für Allah. Und das, was für Allah war, wurde dann den Armen, den Reisenden, Witwen und so weiter, also Bedürftigen gegeben. Ja, und das war dann für Allahs Willen, geben wir das den Armen. Okay? Und ein Teil für die Shuraka, und die Shuraka waren ja Götzen, die haben ja auch kein Weizen jetzt in dem Sinne entgegengenommen. Wer hat das dann bekommen? Das waren die Khadim, der Diener der Götzen, das waren deren Pfleger, quasi sowas wie Priester, Aber Priesterklasse in dem Sinne gab es nicht in der mechanischen Hierarchie. Es gab eben die Chodam, es waren die Diener der Götzen, die gepflegt haben und dort anwesend waren und die Sadaqat quasi für diese Götzen entgegengenommen haben. Diese haben dann diesen Anteil Weizen bekommen und dann damit gemacht, was sie gerne wollten. Ja, und war natürlich für die Götzen, aber bekommen, entgegengenommen, haben das diese Diener, diese Pfleger der Götzenbildnisse, der Götzenstatuen. Ja, das kam dann also nicht bei den Armen an, sondern bei dieser Art von Priestergemeinschaft. Nicht richtige Priester, wie wir uns das vorstellen, aber in der Art. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ. So, was für ihre Teilhaber war, es gelangt nicht zu Allah. فَلَا يَصِلُوا. يَصِلُوا kommt von وَوْ صَوَتْ لَامْ. وَصَلَ يَصِلُوا, etwas verbinden. Und daher eben dann die Bedeutung von gelangen. Wenn eins mit etwas anderem verbunden wird, dann gelangt es ja dorthin. Ja? Also hier übersetzt ihr, es gelangt, es kommt dorthin. وَمَا كَانَ لِلَّهِ, und was für Allah war, فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ, so gelangt es zu ihren Teilhabern. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ, wie übel, wie schlimm ist, wie sie urteilen. Also ihr Urteil, aufgrund dessen sie so handeln, das Urteil ist ja schon schlecht. Das ihre Einschätzung, wie sie etwas sehen und darüber urteilen, die ist schon grundlegend schlecht und deswegen ist ihre Handlung und ihre gesamte Praktik ist komplett schlecht. Was war nämlich, was haben die Mushrikin Mekkas gemacht? Sie haben Teile aufgeteilt, denkt nochmal an dieses Weizenbeispiel. Wenn es dann aber so war, die haben zum Beispiel ein Feld vor sich und dann vorher schon gesagt, okay, von hier bis hier, so viel Prozent Weizen, wenn wir geerntet haben, geben wir für Allahs Willen, diese Teil geben wir für Shuraka und so weiter. Was passierte, wenn aber die Ernte, die für Allah bestimmt war, schlecht ausfiel und nicht so gut war, also die Weizenqualität einfach nicht so gut war wie zum Beispiel der andere Teil, dann haben sie diesen Teil so schlecht gelassen, wie er war und trotzdem Allah gegeben. Ja? Wenn dasselbe aber andersrum passierte, wenn der Teil, der für die Götzendiener buchstäblich war, wenn der schlecht ausfiel, dann haben sie etwas aus dem Teil, der für Allah bestimmt war, genommen, um diesen Teil quasi aufzufüllen. Also was für Allah bestimmt war, haben sie dem Götzen gegeben, aber umgekehrt, was für die Götzen bestimmt war, haben sie niemals für Allahs Teil gegeben. Und es wird auch überliefert, dass sie das so belegten, dass sie sagten, ja, Allah ist ja arna, Allah ist ja unbedürftiger als die Götzenbildnisse und er braucht das ja nicht. Aber hier, die Götzen müssen wir bei Laune halten und zufriedenstellen, deswegen haben sie das so gemacht. Und Allah weiß am besten, ja, wie der Shaitan mit den Menschen und den Gemütern spielt und ihnen die unerhörtesten Taten, erstmal Schirk sowieso und dann noch die Shuraka, was die Opfergaben angeht, zu bevorzugen über Allah, ist dann Dunkelheit über Dunkelheit. Aber nein, der Kopf, der Verstand ist so verdunkelt, dass der Shaitan damit herumspielt und ihnen die schlechtesten Taten als schön darstellt. Genauso auch ihre anderen Opfergaben von dem Vieh. Beispiel wieder, wenn eine Ziege zum Beispiel Kinder bekam, da legten sie vorher schon fest, dass okay, ihre Kinder werden wir eins für Allahs Namen geben, das andere für die Götzenbildnisse. Und wenn diese Kinder von der Ziege, die groß wurden und eins ist zum Beispiel kränklich gewesen, das andere war sehr gesund, dann haben sie das, was für Allah eigentlich bestimmt war, umgekehrt, wenn das Ziegenkind, was für die Götzen bestimmt war, das Kranke war, dann haben sie einfach getauscht und das, was von Allah, für Allah bestimmt war, das gesünder war, kräftiger war, das haben sie für die Götzen geopfert und umgekehrt haben sie das aber nicht so gemacht. Also das Kranke hätten sie niemals für das Gesunde hätten sie nicht genommen, um Allahs Anteil damit, die Qualität des Opfers für Allah, besser zu machen. Das haben sie nicht gemacht. Ja? Und da werden noch in Tafasir einige Praktiken noch beschrieben, wo sie genauso gehandelt haben, aber mit anderen Beispielen eben, wo sie Allahs Anteil eben gerne auch mal weggelassen haben oder was daraus genommen haben. Hauptsache die Götzen, Opfergaben für die Götzen, die sind so, wie wir geplant haben. Ja, das war deren Hukum, das war deren Urteil, was ihre Götzen anging. Ja, natürlich dahinter stand auch diese Angst, dass wenn diese Diener der Götzen und die Götzen damit eben auch unzufrieden mit uns sind, dann sind wir in Gefahr. Ja, dann wird unsere nächste Ernte nicht gut sein. Dann wird die Fruchtbarkeit in diesem Jahr nicht so gut sein und so weiter. Und Allah braucht das ja nicht. Also Schirk durch und durch. Na'udhu billah, Allah bewahre uns. Andere sagen auch, dass hier ist gemeint, was sie auch unter anderem machten, die Mushrikin, dass wenn sie für die Götzen schlachteten, dann nannten sie dabei nicht Allahs Namen. Wenn sie aber für Allah schlachteten, nannten sie dabei auch die Götzennamen. Ja, um nach dem Motto so, die müssen auf jeden Fall auch genannt werden. Nicht, dass die unzufrieden werden. Aber wenn sie für die Götzen direkt schlachteten, dann nannten sie Allahs Namen nicht unbedingt dabei. Ja, also so, das werden wir am Ende nochmal inshallah besprechen. Nochmal, ich finde das wirklich beachtenswert, dass wir wirklich darüber nochmal achtsam sind, was hier gesagt wird. Diese Aufteilung von was für Allah ist und was für die Götzen. Und was, welche Qualität den Götzen gebührt und welche Qualität eben dann für Allah übrig bleibt. Diese Gedanken, diese Einstellung, wozu die führt, ja, was die bedeutet eigentlich, was man damit eigentlich über Allah zum Ausdruck bringt, das ist sa'a ma yahkumun. Übel ist, was diese, wie diese urteilen. Ja, also wie gesagt, da werdet ihr noch einige andere Praktiken lesen, aber der Kern habe ich euch jetzt erklärt, wie übel ist sie, was sie oder wie sie urteilen. Und dabei wissen wir auch, nicht, dass ihr jetzt denkt, so, ja, aber als ob Allah hier seinen Anteil will von den Shuraka zurück, darum geht es nicht. Ja? Und, sondern hier wird die Einstellung der Mushrikin nochmal verurteilt und klar gemacht, das schaut mal, wie ihr denkt. Ja, was macht ihr da eigentlich? Also die sollen aufwachen und nochmal überdenken, was sie tun. In einem Hadith heißt es auch, dass der Allah subhanahu wa ta'ala selber sagt, dass ana an aghna shuraka, yani shirk, ich bin der Unbedürftigste von den Teilhabern oder über die Teilhaber von Shirk. Also wenn andere Teilhaber neben mich setzen, diese Teilhaber brauchen diesen Shirk vielleicht, ja, in dem Sinne ist das quasi gemeint, ich bin unbedürftig dessen. Ja, wenn Leute Schirk machen, ich brauche das nicht, ich muss nicht mit angebetet werden, ich brauche nicht Schirk und Teilhaber. Man amila amalan ashraka fihi ghayri, wer eine Tat getan hat, indem er einen anderen mir beigesellt hat, fahuwa lilladhi ashraka bihi, dann ist diese gesamte Tat für den, mit dem er, den er mir beigesellt hat. Also Allah nimmt diese Tat dann überhaupt nicht an. Er sagt dann nicht, okay, ich nehme dieses Viertelgebet, was du für mich gebetet hast, und die drei anderen Viertel, die du für andere gebetet hast, die kannst du dann den anderen, ja, die kommen dann zu den anderen Shuraka an. Allah sagt, ich brauche das nicht. Diese Tat wird gar nicht angenommen. Eine Tat, wo Schirk enthalten ist, die nimmt Allah überhaupt nicht an. Und dann sagt, in dem Hadith geht es weiter, wa ana minhu bari, und ich bin von diesem losgesagt. Allah hat nichts zu tun mit jemandem, der Schirk macht. Möge Allah uns bewahren, auch von dem kleinen Schirk bewahren. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, das Hadith war Sahih, was ich euch gerade gesagt habe. Und in Ibn Qayyim al-Jawziyya nennt einen weiteren Teil von diesem Hadith, eine andere Überlieferung, wo es dann weiter heißt, und am Tag der Auferstehung sagt er dann zu diesem, der Schirk gemacht hat eben, zwar Allah auch angebetet hat, aber eben auch Schirk gemacht hat, am Tag der Auferstehung sagt er zu diesem, geh und nimm deine Belohnung von dem, für den du dies getan hast. Und keine Belohnung gibt es für dich bei uns. Also bei uns, bei Allah ist damit gemeint. Ja, also wer Schirk macht, etwas für Allah macht, aber dabei andere auch beigesellt, diese Tat nimmt Allah. Allah ist unbedürftig und nimmt diese Tat überhaupt nicht an. Ja, hier wird nochmal diese Einstellung, übrigens, das kommt im Koran auch, diese Einstellung der Mushrikin wird auch an anderen Stellen im Koran nochmal benannt. Und zwar an dem Phänomen, dass sie, die Jahiliyyah-Araber, für sich selber Söhne bevorzugten und ihre Gesichter wurden dunkel und betrübt, wenn ihnen eine Tochter geboren wurde. Nicht alle, aber das gab es bei den Arabern. Und aber Allah Töchter andichteten. Sie sagten ja, die Engel sind die Töchter von Allah. Also alles, was sie selber nicht mochten, was irgendwie ein Zeichen von Schande oder nicht so gut war qualitativ, das war quasi dann für Allah. Ja, und da sieht man ja schon die Wichtigkeit von Allah in deren Leben. Wenn alles, was minderwertig ist, quasi für Allah gegeben werden kann und alles, was qualitativ und gut und wünschenswert ist, ist für uns, für unsere Götzen. Und das ist, was hier verurteilt wird. وَكَذَلِكَ, und so, wie sie diese üble Urteil gemacht haben, ihre üblen Taten eben tun im Schirk, وَكَذَلِكَ, genauso, زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ, so wurde ihnen auch eine andere üble Tat schön gemacht, und zwar für viele von den Mushrikin, لِكَثِيرٍ, nicht alle, auch in der Jahiliyyah-Araber-Zeit, in der Jahiliyyah-Zeit der Araber, war es nicht so, dass jeder Araber Qatl-Aulad machen würde. dass sie ihre Kinder getötet hätten. Da gab es einige Stämme, die hatten nichts damit zu tun. Und bei anderen Stämmen kam das immer wieder vor. Ja, aber es war trotzdem ein Phänomen, was üblich war. Ja, man hat immer wieder davon gehört. Keiner hat jetzt deswegen, ist vom Stuhl gefallen, wenn er sowas gehört hat. Und das ist schon schlimm genug, ja, wenn man in so einer Zeit oder Kultur lebt, wo man das schon angenommen hat. Ja, vielen von ihnen wurde schön gemacht, das Töten ihrer Kinder. Qatla, töten, morden, auladihim, aulad, Plural von walad, Kind, him, ihre. Das Töten ihrer Kinder wurde ihnen sayyana, ausgeschmückt, schön gemacht. Wer hat es ihnen schön gemacht? Shuraka'uhum, ihre Teilhaber. Und hier sehen wir wieder, die Satzstellung gibt nicht unbedingt wieder, direkt für uns Deutschsprachler, wer jetzt das Subjekt ist. Wer hat schön gemacht? Wer hat schön gemacht? Sayyana, dieses Verb. Von wem wird das ausgeführt? Und deswegen müssen wir achten, okay, wo ist denn das Dhamma zu finden als Zeichen für Nominativ? Shuraka'uhum. U. Shuraka'u. Ihre Teilhaber. U ist hier im Nominativ, also Rafa, und zeigt also, dass diese hier, die Shuraka, sind, ist das Subjekt des Satzes und die haben Sayyana gemacht. Für wen haben die Sayyana gemacht? Mushrikina. Kathiri min al-Mushrikina. Für viele der Mushrikin haben sie schön gemacht, ausgeschmückt. Das Töten ihrer Kinder. Warum haben sie das gemacht? Liyuruduhum wa liyalbisu alayhim dinahum, damit sie sie ins Verderben stürzen. Liyuruduhum. Möge Allah uns bewahren. Jetzt sagen wir andererseits, dass die Götzendiener selber, die Götzenbildnisse selber, ja leblos und gehörlos und mundlos und sprachlos sind. Das sind ja leblose Statuen oder Bildnisse. Wie können die denn etwas schön machen? Gemeint ist hier damit die Shayatin, die ja auch zum Götzendienst einladen und die ja eigentlich hinter jedem Götzendienst stehen. Das heißt, irgendwo, wo ein Götze angebetet wird, wer wird damit eigentlich angebetet? Ein Shaitan. Das hatten wir schon, das Thema im Koran. Ja, da haben wir das auch mit einigen Versen dann auch erklärt und belegt. Hinter jedem Götzendienst ist ein Shaitan-Dienst eigentlich. Ja? Und wer macht ihnen das schön? Ihre Teilhaber, also die Shayatin, die ihnen Waswasa machen. Und das können sogar Shayatin al-Ins sogar auch sein, die das dann weiterführen, dieser erste Waswasa. Beides kann damit gemeint sein. Aber hier die Shayatin, die ihnen eben einflüstern und ausschmücken und verdrehen und darstellen, bis diese sagen, dass nee, wir haben unsere Gründe, dass wir unsere Kinder töten. Ja, und warum machen sie das? Nicht, weil sie wirklich guten Rat geben wollen oder ihnen wirklich guten, aufrichtige Nasiha geben wollen, sondern liyuruduhum wa liyalbisu alayhim dinahum, damit sie sie ins Verderben stürzen. Yurdu kommt von arda, ra, dal, ja, heißt vernichtet werden, wörtlich heißt es in einen Brunnen fallen, und zwar so, dass es tödlich ist, ja. In einen tiefen Graben fallen. Das ist die wörtliche, ursprüngliche Bedeutung. Und daraus entstehen dann so weitere Bedeutungen wie Arda bedeutet jemanden vernichten, jemanden zu Fall bringen, zu Fall bringen und damit ins Verderben stürzen. Yurduhum. Waliyalbisa alayhim dinahum. Welche war denn ihre Religion, die da vermischt wurde und unklar gemacht wurde, verdeckt wurde? Yalbisa hier im Sinne von Yachluta, im Sinne von vermischt werden. So, dass es am Ende nicht mehr klar ist, wo ist jetzt der Din, dem wir eigentlich folgen sollten? Nochmal, die Araber dachten von sich, sie wären auf dem Din Ibrahim a.s. Und wären sie wirklich noch auf dem Din Ibrahim a.s. gewesen, dann wäre auch alles in Ordnung. Tauhid, wahrer Glaube, alles gut. Und dann hätten sie Mohammed Sassam auch direkt akzeptiert, weil er hat genau dasselbe gepredigt und gesagt. Aber weil sie ihren Dien so sehr verändert hatten, haben sie das, was Mohammed sallallahu alaihi wasallam erzählt hat, überhaupt nicht mehr wiedererkannt. Das erschien ihnen als etwas Fremdes. Weil ihre Religion, die sie ja schon verdeckt und verdreht und verkonfusiert hatten, schon so anders geworden war, als das, was Ibrahim a.s. gegeben hatte, dass es für sie ja, von Shaitan eben verdeckt wurde. Yalbisu alayhim dinahum. Yalbisu von Lam Basin, das hatten wir schon einige Male verdecken, vermischen, auch beide Bedeutungen sind in der Wortwurzel enthalten. Ja, es machte, die Scherdin machten ihnen das Töten ihrer Kinder schön. Wenn etwas schön ist, dann ist es auch attraktiv. Ja, schöne Dinge sind anziehend für jeden Menschen. Und deswegen sagen manche auch, die Scherdin machten es ihnen attraktiv, anziehend. Es erschien ihnen als etwas, was man tun sollte. Ja, natürlich nicht alle Araber wieder, aber die, die es unter ihnen eben machten, haben es gemacht und es sich so zurechtgeredet, dass es ihnen als notwendig oder gut oder nützlich erschien. Auf jeden Fall ein größerer Nutzen als ein lebendiges Kind zu haben. Möge Allah uns bewahren, wie der Mensch zur Unmenschlichkeit getrieben werden kann, ist wirklich, ist gruselig. Möge Allah uns bewahren. Ja, und warum? Wir wissen, die Mädchen haben sie aus Ehrgefühl getötet. Ja, bei den Arabern, da gab es verschiedene Gründe. Erstmal, das Mädchen können später nicht kämpfen und galten so ein bisschen als wertlos und so weiter. Nochmal, nicht in allen Stämmen. Ja, in manchen Stämmen war die Frau hatte eine Position und wenn ihr Wort galt etwas, ja, denkt an Hind zum Beispiel. Ja, wenn die sagt, mach das und das, dann wird das auch gemacht. Ja, das gab es auch. Die Medina-Frauen waren auch ganz anders, was den Stand in der Gesellschaft anging. Aber trotzdem, hier und da in der Gesellschaft gab es eben auch diese schlechten Dinge, die weithin bekannt und irgendwo auch akzeptiert wurden. Ja? Die Mädchen wurden aus Ehrgefühl getötet. Bei den Arabern war es eben etwas sehr Schändliches, dass man ein Mädchen haben würde, die dann irgendwann heiratet. Und diese Beziehung von Schwiegersohn, ja, die war irgendwie so entehrend für den Araber. Und das, ja, wollte er dann unbedingt vermeiden. Und ja, so ein bisschen falsche Ehrgefühl und so weiter. Und Mädchen hat man lebendig begraben. Allah möge uns vergeben, ja Rabb. Ja, da gibt es sogar Überlieferungen, wie später Muslime dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und sagten, ja Rasulallah, mir ist das und das in der Jahiliyyah, habe ich das getan. Und man hat geweint darüber und hat selber nicht mehr verstanden, wie man in der Jahiliyyah so etwas tun konnte. Ja, als ob man aus einem bösen Traum aufgewacht ist. Gibt es Überlieferungen, wie die Leute das wirklich verarbeiten mussten. Und auch Jungs hat man sogar getötet, obwohl Junge an sich als etwas sehr Wertvolles galt. Jungs dann nicht aus Ehrgefühl, sondern aus Armut oder aus Angst vor der Armut. Und das wird im Koran auch deutlich dann verboten und verachtet auch, dass nein, tötet nicht eure Kinder aus Armut. Und in einem anderen Vers heißt es, aus Angst vor der Armut. Also beide Gründe sind nicht haltbar. Ja, wie soll ich die versorgen oder wie sollen wir die dies und wie sollen wir das? Nein, Allah versorgt euch und auch sie. Ja, also aus dieser Angst, keine Angst, ja, darf legitimiert das Töten des Kindes. Ja, natürlich gibt es Ausnahmen, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist, dann Abtreibung etc. etc. Hier reden wir wirklich von der, wo diese Dinge keine Rolle spielen, sondern wirklich das Kind getötet wird, weil man das Kind nicht haben will. Möge Allah uns vergeben. Das Thema hatten wir schon, ich glaube, in Surat An-Nisa, wenn ich mich recht erinnere, da haben wir dann auch einiges zitiert, wie das auch heute noch in unserer modernen, zivilisierten Welt immer noch ein großes Problem ist und Kinder immer noch getötet werden. Manche nach ihrer Geburt und manche sogar vor ihrer Geburt. Und aus Gründen, die eigentlich auf Egoismus oder auf Dummheit, ja, oder auf falsches Weltbild beruhen und all das ist nicht haltbar, nicht akzeptabel in einer islamischen Weltsicht. Ja, und schaut mal diese Religion. Einerseits geben sie Sadaqa, ja, dies ist für Allah und dies ist für unsere Shuraka und opfern, ja, und geben von ihrem Besitz. Und andererseits aber machen sie so große Verbrechen, die sowas von gegen Menschlichkeit und Fitra sind und empfinden das als schön und als etwas Leichtes. Und da sehen wir schon, wie ihr Dien komplett durcheinander geraten ist und das passiert dem Menschen, wenn er dem Shaitan folgt. Möge Allah uns bewahren. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten sie es nicht getan. Das heißt, wenn Allah will, kann er mit einem Wort all diese Praktiken und Schlechtigkeiten stoppen und all diese Leute zwingen, dass sie auf Hidayah gehen. Aber das ist nicht die Sunna von Allah, das tut Allah nicht. Jeder hat eine bestimmte Frist, die er erfüllt und in dem handelt er und auch die anderen handeln und am Ende wird man wissen. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. So lasse sie. Also der Prophet Sassen konnte sie eh nicht zwingen, sollte sie auch nicht zwingen. Und sollte sie also auf dem lassen, was sie tun und lasse das, was sie an Lügen ersonnen haben. Yaftarun, eine Lüge erfinden, eine Lüge ersinnen. Ja, das ist nicht die Sunna von Allah. Hier erfahren wir also in diesem Vers über eine weitere üble Praktik. Nochmal, Qatlul Aulad, gab einige Arten und Weisen, die ich euch jetzt eben erwähnt habe auch, und alle sind nicht akzeptabel. Es gab übrigens auch eine Art von Menschenopfer, das gab es auch unter den Mushrikin Mekkas, das übrigens, wenn ihr mal ein bisschen studiert und nachlest, das scheint wirklich so eine Gemeinsamkeit zu sein von allen Schirk-Religionen. Nicht alle, vielleicht die meisten, sage ich jetzt mal vorsichtig, man weiß ja nie, vielleicht gibt es irgendwo einen Schirk-Kult, der nicht dem entspricht, aber viele, viele Schirk-Kulturen, Azteken, Inkas und so weiter und so fort, haben Menschenopfer praktiziert, zuhauf. Also ich glaube, über Azteken heißt es auch, und das könnt ihr nachlesen, dass sie manchmal Tausende von Leuten geopfert haben. Für ihren Sonnen oder, keine Ahnung, Kriegsgott oder weiß jetzt nicht wen. Die haben extra Leute gefangen, weil sie mehr Opfer brauchten. Ja, das könnt ihr wirklich, ein sehr interessantes Thema, und ich finde es wirklich eine Unverschämtheit, wie man das in Werbung und Medien und sogar in Schulbüchern auch, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen immer harmlos darstellt. Ja, die Kultur der so und so. Und dann erwähnt man in irgendeiner kleinen Fußnote, dass ja übrigens, die haben auch Menschen geopfert. Ja, wartet mal, hallo? Wie könnt ihr dann über die so harmlos reden, als ob das irgendwie so eine Kulturbereicherung auf dieser Erde gewesen wäre, weil die ja so tolle Statuen hatten, die mit so tollen Farben gemalt wurden. Also, ey, verschönert. Das ist wieder so eine Verschönerung. Das kommt von Shaitan, meiner Meinung nach. Ja, anstatt sich zu empören darüber, da könnt ihr euch doch mal empören. Ja, die Menschen empören sich doch so gerne. Da empört euch doch mal. Es gab Menschen, die andere Menschen zu Massen getötet haben, in Gruben geschubst haben, Kinder getötet haben. In manchen Schirk-Kulturen, die, was heute Palästina ist, dort, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Babylonier waren oder Assyrer waren, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, die haben den erstgeborenen Sohn immer geopfert, ihrem Kriegsgott. Ja, damit der Kriegsgott quasi immer für Frieden sorgt. Also wie verdreht kann das der Kopf denn sein, dass du deinen eigenen Sohn, dein Kind, in ein Feuer wirfst? Also das auszusprechen, da wird einem schon wirklich gruselig dabei. Und geschweige denn das zu als Gesellschaft zu leben. Und dann wird darüber dann noch anderen beigebracht, dass ja, die hatten eine Kultur und dies und das und ja, und sich darüber nicht mal zu empören. Menschenverachtend, das ist mal menschenverachtend. Möge Allah uns bewahren. Und das kommt von Shaitan. Das macht Shaitan aus den Menschen. Das ist das Ziel vom Shaitan, dass man sowas wird. Ja, wo der Mensch nicht mehr vor den Menschen sicher ist. Möge Allah uns beschützen. Das Kind vor den eigenen Eltern nicht sicher ist. Ich meine, Eltern-Kind-Beziehung ist Symbol für Sicherheit und Liebe. Ja? Oder nicht? Und dass diese Beziehung nicht mehr... Also, a'udhu billahi minash shaitana rajim. Ja, und das gab es auch unter den Arabern in der Jahiliya, dass man auch durch Nadr, also ein Gelübnis gemacht hat und gelobt hat, dass hier, wenn ich so und so viele Söhne zum Beispiel bekomme oder wenn das und das passiert, dann opfere ich meinen Sohn. Erinnert euch an Abdul Muttalib. Der Opa von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Großvater, der hatte ja auch diese Sache gelobt und musste dann 100 Kamele opfern, damit er da wieder rauskam, ja, für den Vater von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das war also auch etwas, was sie machten. Na'udhu billah. Ja, und heute gibt es das eben auch oft, dass finanzielle Lage oder Schande oder Angst vor irgendwas Menschen dazu treibt, dass sie ihre Töchter, sogar auch Söhne, töten. Das ist ein Mord. Ja, das muss man auch so aussprechen. Auch wenn manche Leute das nicht so darstellen möchten. Ja, und damals wie heute gibt das der Shaitan ein. Shuraka'uhum haben das Zayyana für Kathirin Minhum gemacht. Und wohin führt das Ganze? Liyurduhum. Wer das macht, der soll auch wissen. Wohin führt das? Zur eigenen Verderbnis. Zum Fall. Und wohin fällt man? In die eigene Vernichtung. Und der Dien wird so konfus gemacht, dass man gar nicht mehr weiß, womit kann ich jetzt Allah noch zufrieden machen. Alles wird dann durcheinander gewürfelt. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ. Und schon wieder so eine leere, auf nichts basierende Tradition, Aberglaube der Mushrikin. Sie sagen, dieser Teil von unserem Vieh und dieser Teil von unserem, Teil steht hier nicht, ja, aber das ist gemeint. Und diese Saatfeld oder Saatfelder, also der Ertrag davon ist gemeint, ist Hijrun, ist verwehrt. Hijrun kommt von Hajim Ra. Hajar heißt eigentlich Stein. Und Hijr sagt man zu einem Ort, der von Steinen umzäunt ist. Und warum umzäunt man etwas mit Steinen? Um diesen Ort zu schützen, anderen den Eingang zu verwehren. Ja? Und deswegen wird das Wort Hijr eben auch benutzt für, wenn etwas mamnu', verboten oder verwehrt ist. Ja, das ist verboten, wollen sie damit sagen. Diese Vieh und dieser Ertrag vom Saatfeld ist verboten. Keiner isst davon, außer den wir wollen. Also da ist es ihnen dann auch ausgerutscht. Wir wollen, also sie sagen ja, behaupten schon gar nicht mehr, dass Allah will oder Allah will nicht, sondern sie haben einfach nach eigenem Gutdünken Haram und Halal erklärt. Ein Recht, das Allah alleine gebührt, Haram zu erklären und Halal zu erklären, haben sie sich selber genommen und sagen, hier, Haram, außer für wen wir wollen. Bisa amihim, alles gemäß ihrer eigenen Behauptung. Ja, und das ist, was wir in Surat al-Ma'idah auch schon gelesen haben, im Detail, dass sie eben bestimmte Vieharten, Kamelarten vor allem, Waqf machten, Gaben im Namen der Götzen, und diese durfte keiner mehr benutzen. Davon durfte man nicht essen, nicht melken und so weiter, außer wem sie erlaubten. Es gab ein paar Ausnahmen, wo sie sagten, okay, diese Menschen dürfen davon essen. Illa man nasha'u. Ja? Oder auch andere sagen, illa man nasha'u heißt, ihre diese Khuddam al-Asnam, die Pfleger oder Diener der Götzen, die durften davon nur nehmen, weil diese waren ja für die Götzen gegeben, diese Tiere. Alles gemäß ihrer Behauptung. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ظُهُورُهَا. Ich habe bei manchen von euch gemerkt auch, dass wenn ihr Wal aussprecht, Wal oder Wa, die zwei Buchstaben, dann hört sich das sehr an wie ein Dal. Ja? Aufpassen, das ist ein weicher Laut. Ja? ظُهُورُهَا Wal. Wal oder Wa. Ja, hier ist Wa. Und Vieh, wessen Rücken, der Rücken davon ist Hurrimat, ist verboten. Nochmal, wer hat das für Haram erklärt? Sie selber. Ja? Und wenn Rücken verboten ist, meinen sie damit, keiner darf darauf reiten. Ja? Und in Tafsir heißt es auch, besonders Hajj durfte man auf diesen Tieren nicht machen. Also Reiten an sich allgemein und vor allem jetzt Hajj, für die Hajj das Tier benutzen und darauf reiten, als Lasttier oder als Transporttier benutzen, war Haram, gemäß ihrer Aussage. Und was haben sie noch gemacht? Und Vieh, la yathkuruna smallahi alayha, solches Vieh, worüber sie Allahs Namen nicht erwähnt haben, nämlich wenn sie es schlachteten, ist gemeint damit, iftira'an alayh, und all das haben sie gegen Allah erfunden. Nichts davon beruht auf etwas, was eine Wahrheitsgehalt hätte, was von Allah geboten wäre. Ja, sie lügen dabei, indem sie sagen, Allah will das so, Allah will das nicht so. Allah hat das nicht geboten und sie lügen, ersinnen eine Lüge gegen Allah. Sayajzihim bima kanu yaftarun. Bald wird er ihnen vergelten, wegen dem, was sie pflegten, an Lügen zu ersinnen. Das war also schon ihre Kultur geworden und das war was sie eben taten, gegen Allah zu lügen. Wenn ihr euch erinnert an diese ganzen Namen, Bahira, Sa'i, Ham, Wasila und so weiter, diese ganzen Kamelarten, die sie für Haram erklärten, das ist genau, was hier gemeint ist. Ja, Allah SWT sagt auch im Koran, also spricht dieses Verbrechen immer wieder im Koran an, dass man etwas, was Allah halal erklärt hat, selber als Haram erklärt, ist ein Verbrechen. Allah sagt im Koran, Sura 10, Vers 59, قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ. Sprich, habt ihr gesehen, denkt ihr nach, über das, was Allah herabgesandt hat für euch von Versorgung? فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا. Und ihr macht dann daraus Haram und Halal. Ihr macht das. Allah hat es als Halal herabgesandt, aber ihr macht das in zwei Kategorien, Haram und Halal. قُلْ أَلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. Sprich, hat Allah euch die Erlaubnis dafür gegeben oder ersinnt ihr gegen Allah eine Lüge? Dann heißt es auch im Koran in Sura 5, Vers 103, مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ. Allah hat all das nicht gemacht, all diese Kamelarten, Bahira, Saiba und so weiter, Allah hat die nicht festgelegt. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Aber die eben den Glauben verweigern, haben gegen Allah eine Lüge ersonnen. Diese Ayah, die ich gerade lese, ist Sura 5, Vers 103. Die ich davor erwähnt habe, war Sura 10, Vers 59. Ja, also Allah hat das alle nicht gemacht und dieses Thema kommt, wie gesagt, auch immer wieder im Koran vor. Das macht das nicht. Ja, wenn Allah etwas nicht für haram erklärt hat, dann habt ihr nicht das Recht, es für haram zu erklären. Aber sie haben auch anderes sogar noch getan. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا. Und sie sagten auch, was in den Leibern, Butun von Batan, also Plural von Batan, ist unregelmäßige Plural, Batan, Butun, Leib, Leiber, man sagt auch Bauch, Bäuche, Batan ist auch Bauch, was in den Bäuchen oder Leibern von diesem Vieh ist, ist nur für uns. Khalisatun. Wenn etwas rein und nur ist für jemanden. Dieses Wort Khalisatun hat die gleiche Bedeutung wie Khalis, also rein eigentlich ursprünglich, aber man sagt es eben auch, wenn etwas nur vorbehalten ist für jemanden. Ja? Und das Ta am Ende hier, Ta Marbuta am Ende von Khalisatun, ist hier nicht Zeichen von Feminin. Das gibt es eben auch, dass manchmal Ta Marbuta an ein Wort gehängt wird. Das wird dann Sa'id genannt. Das ist hier quasi extra, ja, manchmal um zu betonen oder, ja, aber es ist nicht eben für Feminin, wie in dem Wort Wa'ath oder Mau'idha. Da ist auch Mau'idha ist nicht unbedingt, andere Bedeutung als Wa'ath. Ist beides die gleiche Bedeutung. Das gibt es eben auch im Arabischen, ja, als kleiner Exkurs. Ist nur vorbehalten für unsere Männer, Lidukurina, für unsere Maskuline. Ja, für unsere Männer ist damit gemeint. Wa muharramun ala azwajina, und es ist haram, verboten für unsere Gattinnen. Azwaj, Plural von Zawj. Zawj ist eigentlich ein Partner, Paar. Ja, Azwaj ist ein Paar. Aber wenn Sie hier sagen, für unsere Partner, meinen Sie, weil Sie reden ja von den Männern, dann sind die Azwaj die Gattinnen. Also unsere Männer können davon essen, von diesem, was in den Leibern des Viehs ist, und unsere Frauen dürfen das nicht essen, nicht zu sich nehmen. Selber einfach so bestimmt. Ja, was in den Leibern ist, manche der Mufassirin sagen, das ist die Milch, die in den Leibern ist, und andere sagen auch, das Kind des Tieres. Ja, also ein Vieh bekommt ein Kind, und das ist eben vorbehalten für die Männer. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ, und dann sagen sie, وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ, wenn es aber totgeboren wird, dann sind sie darin Teilhaber. Also dann, hier sind nicht die Teilhaber im Sinne von Götzen gemeint, sondern dann sind sie, Frauen und Männer, die Paare eben, dürfen beide davon essen. Wenn es verendet geboren wird, totgeboren wird, vorher war es ja lebendig, dann dürfen nur die Männer davon essen. Wenn es aber verendet geboren wird, okay, dann dürfen die Frauen auch davon essen. Voll kompliziert, und wer hat das jetzt erfunden und woher kommt das jetzt? Und aber nein, ja, da haben sie sich mit Frömmigkeit dann gehalten. Wenn jemand dagegen gehandelt hätte, wäre das eine Empörung gewesen. Das wurde religiös verfolgt, und zur gleichen Zeit achtest du nicht darauf, dass du Allah, dem Herrscher, dem Schöpfer, etwas beigesellst. Wo ist da deine Vorsicht? Ja, und hier ist wieder dieses falsche Maß. Ja, wie manche Leute, die würden niemals im Hotel ein Zimmer auf Etage 13 nehmen. Ja, Unglück. Ja, das macht man nicht. Oh Gott, Zimmer Nummer 13 auch noch. Das würden sie niemals machen. Ich glaube, bei manchen Hotels gibt es sogar die Etage 13 gar nicht. Ja, habe ich schon mal gehört. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber sagt man so. Und da sind sie, ja, fast schon religiös in ihrer Achtung vor diesem Gesetz. Aber in anderen Dingen, das guck mal, solltest du nicht vielleicht... Ja, suchen nach der Wahrheit, vielleicht mal überlegen. Ja, die Schwester sagt, die Zimmer Nummer 13 haben auch viele Hotels sogar nicht. Ja, weil sie wahrscheinlich kaum genommen wird. Also, was ist das für eine Maß? Mit welchem Kriterium bemesst ihr hier die Dinge? Ja, wo ist der wahre Din gegangen und was für ein Pseudo-Din habt ihr euch da zusammengezimmert? Und das ist genau, was den Mushrikin ja auch vorgeworfen wird, unter anderem. وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ. Er wird ihnen bald vergelten ihre Zuschreibung. Wasf bedeutet eine Beschreibung. Und so wie sie Allah beschreiben oder die Religion beschreiben, all ihre Zuschreibung hier, Allah wird es ihnen vergelten. Und zwar nicht im Guten. Innahu Hakim und Alim, gewiss, er ist ja allweise und allwissend. Er sieht all das, was sie tun. Und er ist weise, er weiß, wo, was, wie sein sollte. Und warum etwas so schlimm ist. All das ist in Allahs Wissen und Allweisheit. Das gibt es übrigens in vielen islamischen, oder manchen islamischen Ländern, Orten, gibt es das übrigens auch, das weiß ich aus erster Hand, dass bestimmte Speisen, zum Beispiel, nur verheiratete Frauen essen dürfen. Witwen, Geschiedene dürfen davon nicht essen. bestimmte Speisen, ich glaube, das ist nur Süßspeise oder sowas. Genauso andere Speisen dürfen Männer nicht essen, dürfen nur Frauen essen. Das weiß ich aus erster Hand, dass es auch das noch gibt. Und wenn man das machen würde, das wäre dann so, oh, also ein Raunen würde im Zimmer geben, dass, oh Gott, was hat die jetzt gemacht? Obwohl das Muslime sind. Ja, oder bei, in einem Land, wenn man heiratet, das haben die von den Hindus übernommen, nur verheiratete Frauen dürfen die Braut, wie sagt man, zum Beispiel Henna machen auf ihrer Hand. Henna, ja, diese Paste, die Farbe hinterlässt. Ja, und wenn eine unverheiratete oder eine Geschiedene, das geht gar nicht. Ja, Allah bewahre, dass eine Geschiedene das machen würde, das wäre ein Skandal, wäre das. Jetzt unübertrieben. Woher kommt das alles? Das kommt von den Hindus eigentlich. Islam hat damit nichts zu tun, aber es hat sich fest etabliert in der Gesellschaft. Also das Problem ist aktuell und das gibt es heute auch sehr wohl. Vielleicht nicht weit verbreitet, aber es ist da. Ja, ja, also Allah sagt gegen das, was ihre Zungen fälschlich äußern, das ist Haram, das ist Halal, dass eine Lüge ist, die sie gegen Allah erfunden haben und er wird ihnen bald dafür Vergeltung geben. Und Allahs Urteil darüber ist, قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Gewiss verloren haben diejenigen, die ihre Kinder getötet haben, aus Torheit oder in Torheit, سَفَهَمْ, سَفِيه, سُفَهَا, das Wort hatten wir schon einige Male, wenig Verstand, leichte Verstand, ja, das Wort heißt ja eigentlich leicht sein, wenn jemand wenig Verstand hat, aber سَفِيه sagt man auch für jemanden, der wenig Wissen hat, beides. Ja, deswegen sagt man für die Kinder Sufaha. Ja, also es ist kein Titel für die Kinder, aber in Surat An-Nisa zum Beispiel haben wir das gelesen, wo die Kinder gemeint waren damit, weil sie noch wenig wissen und wenig Verstand haben. Nicht, weil sie dumm sind, sondern ja, noch nicht gereift sind. Ja, Safahan in Torheit, entweder wenig Wissen oder wenig Verstand, ja, oder falsch gedacht einfach, trotzdem haben sie verloren. Ja, sagen ja auch manche, ja, als ich abgetrieben habe damals, wusste ich nicht, dass das Haram ist. Aber trotzdem ist das schlimm, denn so viel Fitra, natürliche Verständnis und Veranlagung, Gewissen, hat Allah jedem Menschen mit auf den Weg gegeben, dass er schon irgendwo fühlt und weiß, ganz ist das nicht in Ordnung. Also so viel Anspruch an Menschlichkeit dürfte man erwarten dürfen, also könnte man erwarten von der Spezies Mensch. Wirklich. Also schlimm, wenn man das nicht mehr machen kann. Dass man mit Gesetz jetzt erfahren muss, dass es schlimm ist, das eigene Kind zu töten. Also, das ist schlimm. Ja, das ist schlimm. Und ich rede nochmal, hier geht es nicht um lebensbedrohliche Zustände, die Mutter hat keine andere Wahl, etc., etc. Das sind alles Ausnahmen. Wir reden hier vom generellen Sachverhalt. Ja? Bireiri ilm, ohne Wissen, ist auch keine Ausrede. Trotzdem Khasiru, Khasira al-Ladina. Auch wenn sie wenig Verstand, wenig Wissen und ohne Wissen das getan haben. Trotzdem haben sie verloren. وَحَرَّمُوا und verloren haben auch diejenigen. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ und diejenigen, die das haram erklären, was Allah ihnen an Versorgung gegeben hat. All das, iftira'an ala Allah, machen sie, indem sie eine Lüge gegen Allah ersinnen. Und nochmal, nicht alle Araber taten, aber Allah nimmt das hier trotzdem zur Sprache, macht das zur Sprache. Und das ist auch, der Koran spricht also auch soziale Missstände an, die zu der Zeit vorherrschend waren. Auch wenn das sogar nicht alle gemacht haben. Also auch der Anspruch des Islams irgendwo, dass es nicht in so einer Seifenblase lebt und sich abschottet von all dem, was um ihn herum, Hauptsache ich habe meine Gebete, sondern ein Gefühl, eine Sensibilität für Unrecht auch hat und das auch zur Sprache bringt. Je nachdem, was man, wie man kann natürlich. Ja? Was für Fähigkeiten und Möglichkeiten man hat. Und nochmal, nicht alle Araber taten das. Rabia und Mudar waren zwei Stämme, die waren bekannt dafür, die das taten. Banu Kinana zum Beispiel tat das überhaupt nicht, Kinder töten. Ja, aber andere wieder machten das. Aber die, für die das taten, für die wird hier gesagt, قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ. Und hier wird nicht gesagt, die das extra und wissentlich taten, die haben verloren. Nein, سَفَهَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Trotzdem قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ. Subhanallah. Ja, wo war deine Moral? Wo war dein Gewissen? Wie sehr hast du dein Gewissen, Verstand, Moralverständnis, Intellekt? All das muss man ausschalten, damit man sowas machen kann. Damit das gut aussieht in den eigenen Augen. Ja, und diese Verantwortung wird hier von Menschen abverlangt, dass sie, okay, kein Wissen, aber das hättest du trotzdem wissen sollen. Ja, und dieses Menschenbild ist, finde ich, ein sehr schönes Menschenbild. Dass man so viel Gutes und Anstand von den Menschen erwarten darf, kann, so viel Potenzial wird dem Menschen zugesprochen. Das guck mal, auch wenn du rechts und links keiner da ist, der dir das sagt, du weißt das trotzdem. So viel Fitra muss vorhanden sein. Ja, aber der Shaitan versucht diese Fitra natürlich kaputt zu machen und das Ergebnis ist, was wir gelesen haben. Safahan bi ghayri ilm, ja, Safahan ohne Rusht, ohne Vernunft, gedankenlos, aus Jahl, ja, egal, trotzdem ist es schlimm, was sie getan haben. Ja, und dieses Haram, Halal zu Haram erklären, das ist etwas, was sogar der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nicht durfte. Ja, in dieser Sura, O Prophet, warum machst du etwas Haram, was Allah Halal gemacht hat für dich? Ich glaube, das ist Sura At-Tahrim, könnt ihr mal vielleicht prüfen. Ja, es fällt mir nur gerade kurz ein. Also, wenn er sogar das Recht nicht hat, dann wer sollte dieses Recht nach ihm denn haben dürfen? Denn schaut mal, jemand, der sagt, das ist Halal, ja, das ist Haram, obwohl Allah es für Halal erklärt hat, dann entweder sagt er, nee, Allah hat Unrecht, ich weiß besser, und er findet damit eine Lüge gegen Allah, er lügt über Allah, dass Allah, astaghfirullah, Unrecht hat, ja, und er weiß besser, das ist eigentlich Halal oder Haram, oder er sagt, nee, nee, Allah hat eigentlich gesagt, das ist Halal, Haram, Entschuldigung, ja, Allah hat eigentlich gesagt, das ist Haram, und das stimmt gar nicht, dass Allah gesagt hat, das ist Halal. Und da lügt er auch wieder gegen Allah. In beiden Fällen iftira'an ala Allah. Alayh. Qad dallu wa ma kanu muhtadin. Fürwahr. Die sind ja schon irre gegangen. Das ist Irrweg. Durch und durch. Wer sowas tut, so handelt, der ist irre gegangen. Der muss sich reformieren. Der muss ablassen von diesen schlechten Taten und muss eine Kehrtwendung machen. Und den geraden Weg begehen, finden und dann begehen. Und diese waren ja nicht Muhtadin. Muhtadin ist das Nomen. Die sind nicht auf dem Zustand von Hidayah. Das sind die nicht. Die sind auf einem komplett anderen Weg. Also man könnte ja sagen, ja, aber dass sie einen Teil für Allah gegeben haben, ist ja schon irgendwo gut. Ja? Oder ne, diese zwischendurch, diese paar Sachen, die sie gut machten. Nein, qaddallu. Die sind irre gegangen. Komplett falsche Richtung. Das wird nie beim Guten ankommen. Wenn du nach Süden fährst, kommst du niemals in Norden an. Das geht nicht. Ja? Qaddallu wa ma kanu muhtadin. Möge Allah uns bewahren. Dann, bevor ich zum Ende komme von dieser Lektion, würde ich gerne, dass wir über diesen Punkt, wa ja'alu lillahi, dass sie für Allah einen Teil machen und einen anderen Teil eben für die Shuraka und so weiter, dass wir darüber kurz nochmal Tafakkur machen, ein bisschen nachdenken, ein bisschen innehalten. Und das mal auf uns übertragen. Wir machen keinen Schirk. Alhamdulillah, Allah bewahre uns vor Schirk. Wir sind fern davon, wir haben damit nichts zu tun. Aber dieses Prinzip, diese Einstellung, die ja die Mushrikin dazu brachte, sowas zu tun, die möchte ich gerne, dass wir die nochmal auf uns übertragen. Diese einen Teil für Allah geben und einen Teil für was anderes. Ja? Inwiefern machen wir das heute auch noch? Welchen Teil, zum Beispiel von unserer Zeit, von unserer Energie, von unseren Fähigkeiten geben wir für Allah? Und welchen Teil unserer Zeit, Energie, Fähigkeiten geben wir für weltliche Belange? Für etwas, was unsere eigenen Ego befriedigt, unsere Neigungen befriedigt, was nicht mit Allah was zu tun hat. Ja, manche Dinge gibt es ja in Dunya, die, wenn du sie mit einer guten Niyyah machst, sind sie letztendlich wieder etwas, was du für Allah machst. Ja, zum Beispiel für die Familie da sein und so weiter. Das ist ja in Ordnung. Ich meine jetzt wirklich die Dinge, die entleert sind, fern sind von Allah. Ja? Wie zum Beispiel, das ist so in muslimischen Gesellschaften, wie viel Zeit und Energie und wirklich Elan wird auf die Einrichtung des Hauses, ja, und die Einkäufe dafür und das muss alles vom Besten sein und dies und das, ist ja schön und gut. Aber wenn dann der gleiche Elan verlangt wird für den Din, für das Lernen, für das Bemühen, für das Ibadah machen, für all das, was für Allah da ist, dann ist auf einmal nichts mehr da und keine Zeit und ach, wann soll man das heutzutage denn machen und dies und das. Und wenn man macht, dann ein bisschen halb kaputt und halb dies. Das ist, worauf wir hier hinausfallen. Ja, welcher Teil ist für Allah und welcher Teil, wenn wir in der Moschee sind, reden wir gerne von Dunya und von weltlichen Angelegenheiten, aber versuch mal auf einer Hochzeit das Thema Dien oder Religion zu erwähnen. Ach ihr Religiösen, ja, heißt es dann. Müsst ihr immer nur von solchen Themen reden. Ich rede überspitzt. Ja, und es kann auch sein, dass manche Religiöse wirklich komplett kein Feingefühl haben und falsches Thema zur falschen Zeit aufbringen. Das mag ja auch sein, aber generell, dass die Menschen ja ihre Dunya quasi mit mehr Liebe und mehr Hingabe aufbauen. Ja, Einkäufe, Fernseh schauen, stundenlang telefonieren. Stimmt alles. Ja, das wird mit Elan und Aufopferungsgabe fast schon, religiös schon fast verfolgt. Und derselbe Elan, wenn er für Religion, Dien, Allah da sein soll, dann ist Halbherzigkeit, verschieben, mach doch Hajj, wenn du alt bist. Ja, zieh Hijab an, wenn du alt bist. Woher kommt diese Einstellung? Als ob Allah das Schlechteste verdient. Oder Sadaqat, wenn wir Sadaqa geben, wenn wir für uns ausgeben, dann das Beste, beste Qualität. Wenn wir Sadaqa geben, dann etwas, was wir selber nicht mal anschauen würden. Wie oft ist das so? Ja, wie oft ist das so, dass wir das so machen? Ja, das heißt nicht, dass man nicht Sachen abgeben kann, die noch gut sind, aber du brauchst sie halt eben nicht mehr, aber für andere sind sie sehr nützlich. Das ist in Ordnung. Aber ab und zu sollte man auch was geben, was einem selber auch noch viel wert ist. Ja, das Thema hatten wir auch schon im Koran. Ja, ihr habt das Prinzip verstanden, ja, dass man eben für den Dien auch, soweit man kann, das geben sollte, was vorzüglich ist, das Beste ist, damit Allah uns auch gibt, was das Beste ist und vorzüglich ist. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.